Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Herzlich willkommen an diesem Montag bei uns im Podcast mit Malte Asmus und vor allem mit Derek Ray, Bundesliga-Stimme unter anderem von ESPN und weltweit ein Star in, ich behaupte mal, fast jedem Kinderzimmer. Hallo Derek.
Hallo Malte, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Das mit dem Star im Kinderzimmer müssen wir ganz kurz aufklären. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, aber die Zuschauer vielleicht nicht, weil Derek ist die englische Stimme der EA Sports Videoreihe. Früher hieß das mal FIFA, mittlerweile heißt es FC. Da gibt es die Version 24 und ganz neu 25. Und da bist du der englischsprachige Kommentator. Vor allen Dingen, deine Stimme kennt man damit wirklich weltweit.
Ja, das habe ich entdeckt eigentlich. Ich habe es zum ersten Mal 2019 gemacht und bin seitdem die ganze Zeit da. Und es ist sehr komisch, wenn man zum Beispiel 40 oder 45 ist, dann hat man wohl keine Ahnung, wer ich bin. Aber für diejenigen, die 12, 13, 14 sind, das habe ich in den Stadien gesehen. Sie wollen alle etwas von diesem Videospiel sehen und hören. Und es kann manchmal 25 Minuten dauern, bevor ich zu meinem Auto gehen darf. Derek, kannst du etwas vom Videospiel sagen? Das wäre cool. Naja, ich habe mich daran gewöhnt.
Es könnte sein, dass, ich will den Weihnachtsmann nicht vorgreifen, aber dass du auch demnächst bei uns ins Kinderzimmer eins. Nur mal so als, ich weiß es nicht, mein Sohn hört hier glaube ich nicht zu, aber es könnte sein, dass wir dich auch bald hier hören werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie bist du zu dem Job gekommen?
Das ist eigentlich eine komische Geschichte. Es war wirklich aus dem Nichts. Ich war eigentlich hier in Deutschland, in Dresden. Ich war bei einem Spiel der zweiten Bundesliga in Dresden und jemand hat telefoniert und gesagt, hallo, ich bin Berater, ich habe etwas mit einem großen Videospiel zu tun. Ich kann also nicht so viel sagen, es wurde ein bisschen geheim gehalten. Und also hat gesagt, ja, wenn du Interesse daran hättest, dann können wir vielleicht eine weitere Unterhaltung führen und das war es. Es hatte eigentlich mit der Champions League zu tun. Mhm. Es gab neue Rechte, also 2019, was EA Sports anbelangt. Und ich hatte damals ständig die Champions League kommentiert. Man wollte eine neue Stimme und das war die Entscheidung und ich bleibe dabei. Also Gott sei Dank.
Und es macht Spaß. Wie aufwendig ist das, diese Kommentare einzusprechen? Weil das ja auch eine ganz andere Art ist, als wie du normalerweise kommentierst. Denn du sprichst ja was du gar nicht siehst.
Das ist problematisch. Ja, man sieht es wirklich nicht. Und man muss alles also im Kopf haben und eine gute Vorstellung genießen. Und das versuche ich jedes Mal. Und man arbeitet fleißig, hartnäckig und manchmal alles immer wieder sprechen muss, um zu versichern, dass es so normal wie möglich klingt. Aber es macht viel Spaß mit einem tollen Team, normalerweise aus London und Vancouver. Und wir machen das alles zusammen. Und ja, es bringt viel Spaß, das muss ich ehrlich sagen.
Spielst du auch selbst?
Ich habe es versucht. Aber ich muss zugeben, dass ich gar nicht so gut bin, dass ich keine Kanone bin, was das anbelangt. Aber was ich mache ist, ich versuche Leute anzuschauen, die sehr gut sind, die begabt sind. Und ich versuche immer zu lernen. Und was ich lernen möchte, ist, wie man den Kommentar benutzt. Und das ist für mich, was wichtig ist.
Das ist ja auch für deinen Job absolut entscheidend dann, dass du da auch so rüberkommst, wie du rüberkommen möchtest und dann eben auch diese Wirkung hast auf die Leute da draußen. Wenn ich das sehe, wie die da mit den Fingern, ich habe ja früher auch Computer gespielt, das ist allerdings schon ein paar Jährchen her, da hatten wir zwei Knöpfe und diesen Hebel und mittlerweile diese ganz, also ja, man braucht eine ganze Zeit, um so halbwegs da mithalten zu können. Bei den Kindern ist das quasi alles intuitiv. Lass uns zu deinem richtigen und Hauptjob kommen, kommentieren von richtigen Fußballspielen und zu dem, weshalb du natürlich auch hier bist, den Blick zurück. Du hast den deutschen, wie heißt es bei uns, Klassiko kommentiert. Wir wollen hier bei Fever Pitch den Begriff Germanico einführen, den hat Pitt dann am Freitag nochmal hervorgehoben, auch in seinem Newsletter. Welchen Stellenwert hat dieses Spiel für den US-Markt?
Ich glaube, dass es sehr interessant ist, das zu diskutieren. Es ist komisch, wenn man also nur teilweise die Bundesliga anschaut, ich meine in Amerika, dann hat man das Gefühl, dass Dortmund gegen Bayern vielleicht wie ein Super Bowl-Spiel ist. Also wenn man alles analysiert und einordnet. Aber es gibt andere, also diejenigen, die jede Woche die Bundesliga anschauen, nochmal in Amerika, und sie schmunzeln immer, wenn wir diesen Begriff benutzen. Sie sagen, ah ja, Klassiker, was ist denn das? Das ist einfach Marketing. Also es ist also ein Spagat, würde ich sagen. Aber wir benutzen es natürlich. Ich finde, dass es so mehr oder weniger hilft. In Spanien hat man El Clásico, das ist weltberühmt. Ich komme aus Schottland, da haben wir the Old Firm Game, also Celtic gegen Rangers. Das ist also vielleicht nicht so weltberühmt wie Real Madrid gegen Barcelona, aber hat einen gewissen Stellenwert. Und ich würde sagen, dass es so nichts Schlechtes ist, dass wir ein Wort haben, das wir benutzen können. Aber dein Vorschlag ist auch ganz gut, finde ich.
Ja, da möchte ich gar nicht den Ruhm selber ernten. Ich glaube, den haben auch noch ganz andere vor Monaten, Jahren bei uns dann auch schon mal aufgeworfen. Aber es ist natürlich ein Begriff, den man nochmal rausholen kann, um dann einfach auch diese Einmaligkeit für Deutschland einfach zu unterstreichen, weil ja gerade Clásico in Spanien ja auch noch eine ganz andere Komponente hat. Da kommt ja noch was Politisches mit rein. Bei uns ist es ja zum Glück wirklich nur Fußball.
Ja, richtig, richtig. Und das muss man eigentlich unterzeichnen, wenn man das diskutiert. Ich finde aber, dass man vielleicht einen Begriff für Leverkusen gegen Bayern braucht jetzt. Und das haben wir noch nicht. Aber Fakt ist, und Hans-Joachim Watzke hat das genau gesagt, wenn man nach Amerika fliegt oder, also egal, England oder Australien, Dortmund und Bayern sind immer noch die zwei Vereine, also die man so unterstützen kann und also mit Mitgliedern, mit Fans, mit auch in Deutschland mit Zuschauerzahlen, da kann man sehen, dass sie immer noch die beiden größten Clubs in Deutschland sind. Und das muss man reflektieren, wenn man so ein Spiel überträgt.
Hat Leverkusen da aufgeholt durch den Meistertitel und den Pokalsieg im letzten Jahr, dass da jetzt auch in den USA so ein Bewusstsein dafür geschaffen wurde? Hey, das ist ja noch eine Mannschaft.
Das ist eine interessante Frage. Ich war vor 2 Monaten in New York mit Fernando Caro und er ist natürlich sehr begeistert und hat das Gefühl, dass Leverkusen schon vor 2-3 Jahren da war im internationalen Bereich. Also vielleicht nicht so viel in Deutschland, aber international doch. Und meine Kollegen bei ESPN, diejenigen, die besser als ich die Zahlen kennen, sie haben mir gesagt, dass man das doch bemerkt hat, dass Leverkusen diesen Stellenwert hat. Und das wird auch von unseren Sendungen reflektiert. Ich bemerke, dass wir immer mehr mit Leverkusen tun. Und immer ein Spagat vielleicht zwischen Deutschland und der weiteren Welt sozusagen.
Und diesen Spagat machst du ja auch regelmäßig. Du kommst aus den USA, wo du wohnst und lebst, ja gerne rüber. Bist im Moment auch gerade in Deutschland, hast den Clásico, den Germanico vor Ort kommentiert. Wirst auch das Bayern-Spiel gegen Leverkusen im Pokal kommentieren. Das zeigt ja dann auch, wie wichtig dann auch die Bundesliga letztlich für den US-Markt geworden ist, dass nicht aus der Box kommentiert wird, sondern ihr tatsächlich rüberjettet und hier dann vor Ort auf der Tribüne sitzt.
Ja, das ist wohl ein Beleg dafür, dass man im Kopf hat, dass man eigentlich da sein muss. Und als Kommentator würde ich das immer sagen. Man kann ordentlich von der Box kommentieren. Aber wenn man noch 5 oder 10% hören möchte, dann muss man im Stadion sein. Und ich muss ehrlich sagen, und das habe ich von Amerikanern gehört in den letzten 24 Stunden, ich muss ehrlich sagen, wenn man im Stadion ist, in Dortmund am Samstag, war es einfach toll. Sehr stimmungsvoll. Als Gittens das erste Tor für Dortmund erzielt hat, habe ich mir gedacht, wow, das ist Wahnsinn. Und habe eigentlich 10 Sekunden lang pausiert, wollte nichts sagen, weil es so laut war. Und das ist immer noch der Unterschied zwischen Deutschland und England, finde ich. England, also was Stimmung angeht, ist gut, ist cool, ist anders, manchmal ein bisschen still, aber in Deutschland, also die Hütte brennt. Das ist, wie ich es beschreiben würde. Und man bemerkt das als Zuschauer, finde ich.
Mhm. Am Wochenende brannte die Hütte natürlich 1:1 gegen das Duell aus, dieser Klassiko, der Germanico zwischen den Dortmundern und den Bayern. Und wir ziehen jetzt mal ein paar Lehren für das Spiel dann gegen Bayer Leverkusen im Pokal.
Das Thema des Tages.
Ja, du hast eben schon gesagt, die Hütte brannte. Was nimmst du so mit aus Bayern-Sicht, wenn du dich jetzt auch vorbereitest auf das Spiel gegen Leverkusen, was du ja auch für ESPN kommentieren wirst? Was nimmst du mit aus dem Klassiko aus Bayern-Sicht?
Ja, die Münchner Bayern am Samstag, ich hatte den Eindruck, dass sie eigentlich sehr gut ins Spiel gekommen sind. Aber nach diesem Tor zum 0:1, das war für die Münchner ein bisschen verwirrend. Und wir hatten auch die Verletzung von Kane. Das müssen wir wohl thematisieren. Wir haben gesehen, dass ohne Kane Bayern vielleicht nicht so gefährlich ist. Und Thomas Müller, also wir haben großen Respekt also vor Thomas Müller. Das muss man betonen. Aber jetzt ist er, also ist nicht Harry Kane, also in dieser Position. Und das konnte man spüren. So, Bayern gegen Leverkusen. Ich wollte es eigentlich flüstern, also vor dem Spiel, als wir alles analysiert haben. Und ich wollte es nicht so laut sagen, aber ich war immer der Meinung, dass in dieser sogenannten Woche der Wahrheit für die Bayern, dass das wichtigste Spiel eigentlich nicht Dortmund war, sondern Leverkusen im Pokal. Wenn man in Betracht zieht, was in den letzten 4 Jahren im Pokal den Bayern passiert ist. Ja, also stell mal vor, wenn es so wäre, dass Bayern am Dienstag ausscheidet, dann haben wir eine Mini-Krise.
Ja.
So ist es. Wir wissen das alle, wenn das wieder passiert. Also bis jetzt kann man sagen, ja, unter Kompanie sieht man also bessere Dinge im Vergleich mit Tuchel. 1:1 gegen Dortmund, auswärts in Dortmund. Das ist ordentlich für die Bayern. Also wenn man einfach das Ergebnis einordnet. Ja, das ist okay. Nichts dagegen. Aber es könnte sein, ohne Kane und dann, wie ich früher mal thematisiert habe, ohne einen großen Ersatzspieler, also in dieser Position, da könnte es knifflig sein. Und Leverkusen spielt immer besser. Ich hatte Angst davor, also vor 5 oder 6 Wochen hatte ich Angst davor, dass Leverkusen vielleicht, dass es für Leverkusen vielleicht in die Hose geht. Aber jetzt, ja, wie gesagt, wird es besser.
Sind wir ja auf Kurs aus deiner Sicht? Also wenn wir die letzten Spiele uns angucken, ergebnistechnisch auf jeden Fall 0:2 zurückgelegen gegen Heidenheim, dann mit 5:2 den Underdog doch noch überrollt, dann Salzburg keine Chance gelassen mit 5:0 und jetzt 2:1 bei Union Berlin, was ja auch immer knifflig ist, an der Alten Försterei da eben zu bestehen und dann vor allen Dingen mit einem, ja, ich sag mal, taktischen Griff von Xabi Alonso eben Wirtz und Palacios, die zwei Besten der letzten Wochen, dann erstmal draußen zu lassen, um dann die Mannschaft ja auch letztlich mit Blick auf Bayern zu schonen, aber dann trotzdem so einen erwachsenen Sieg dann einzufahren, das zeigt schon was.
Ich glaube schon, ja, es war einfach so, dass das Leverkusen, ich denke mal, also Leipzig, dieses Spiel war nicht so gut. Also in der ersten Halbzeit war es stark genug, aber dann ist alles schiefgelaufen, einfach so. Und ich hatte das Gefühl, dass die Kompaktheit fehlt für Leverkusen. Jetzt ist es wieder da. Palacios, den hast du angesprochen, er ist für mich ganz wichtig als Pressing-Spieler, als robuster Fußballspieler im Mittelfeld. Da braucht man Palacios. Und es muss immer eine gute Mischung sein. Es ist auch komisch, ohne Boniface ist es irgendwie besser geworden. Das kann ich wirklich nicht erklären. Es ist ein toller Stürmer, aber es hat vielleicht Schick ein bisschen geholfen, dass er jetzt also leisten muss, performen muss. Und das hat er im Spiel gegen Heidenheim gemacht, also mit Dreierpack. Und ja, ich sehe jetzt, dass, also wäre das Spiel vor 3 Wochen gewesen, ja, da hätte ich gesagt, die Bayern werden wohl gewinnen. Dieses Mal bin ich mir nicht sicher.
Ja, Patrick Schicks Torausbeute hast du angerissen. 6 Tore in den letzten 4 Pflichtspielen unterm Strich. Also auch das jetzt das im 100. Ligaspiel, das 48. Mal getroffen für Bayer. Damit hat er die Legende Ulf Kirsten nach 100 Spielen schon mal überholt. Also das sind alles Ausrufezeichen. Und das nach seiner langen Verletzten-Miserie. Ja, schon auch wirklich eine tolle Geschichte dann für ihn. Glaubst du, er wird spielen am Wochenende gegen die Bayern oder wird Xabi Alonso wieder wie schon im Bundesligaspiel dann erstmal ohne richtigen Mittelstürmer spielen und da taktisch wieder so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen pokern, wie große Trainer das immer gerne machen vor wichtigen Spielen?
Ja, das haben wir gesehen und ich denke mal, Leverkusen gegen Bayern im Februar, da war ich am Kommentatorenplatz und es war interessant, an diesem Tag die Aufstellung zu analysieren und da gab es diesen Schachzug sozusagen von Xabi Alonso und werden wir das sehen? Ich habe schon im Voraus gelesen, dass es möglich wäre, dass vielleicht Frimpong und Keller zusammenspielen können und ohne Schick und das ist, was ich immer mit Xabi Alonso interessant finde. Man kann nicht genau sagen, was er machen wird. Und er ist sehr analytisch. Er wird natürlich alles vom Klassiker angeschaut haben. Und ich werde es interessant finden, ob Schick von Anfang an spielt oder nicht und was er macht. 4er-Kette vielleicht dieses Mal und die 3er-Kette. Michele ist wieder da oder steht wieder zur Verfügung. Also bessere Optionen. Und im Mittelfeld jetzt, früher mal war es immer 2 im Mittelfeld. Jetzt manchmal mit 3, wenn es zum Beispiel Xhaka, Andrich und Palacios wäre oder auch mal mit Garcia, also diese Variante mit Garcia. Mhm. Also ja, Leverkusen, ich muss sagen, ich finde es immer ein Vergnügen, Leverkusen zu kommentieren, weil es so unberechenbar ist und weil es fußballerisch so attraktiv ist.
Ah, es kann wirklich ein tolles Spiel werden. Ja. Leverkusen möglicherweise ohne Mittelstürmer. Dann kommen wir mal zu dem, was du vorhin angerissen hast. Die Bayern auch ohne echten Mittelstürmer, wie es aussieht, weil sie eben für Harry Kane keinen echten Ersatz haben. Thomas Müller hast du schon angesprochen. Wahrscheinlich die logische Alternative aufgrund seiner Erfahrung, seiner Torausbeute in den letzten Jahren. Aber ist er aktuell tatsächlich noch einer, der dieser Mannschaft wirklich über 90 Minuten helfen kann?
Ja, das wissen wir wirklich nicht. Und es kommt selten vor, dass Thomas Müller 2-mal in Folge spielt. Und natürlich war er nicht von Anfang an da, also gegen Dortmund, aber hat fast das ganze Spiel gemacht. Und da habe ich also Zweifel, ob das klappen würde. Tell ist eine andere Möglichkeit. Ich muss sagen, das war für mich eine große Überraschung, dass er das Spiel gegen Dortmund begonnen hat. Das hatte ich gar nicht im Kopf. Ich verstehe es immer noch wirklich nicht, ausgerechnet dieses Spiel. Ja. Aber Tell ist in der Theorie Mittelstürmer und könnte da sein. Ob Gnabry wieder fit ist, das wissen wir also zu dieser Zeit wirklich nicht. Aber wenn er fit ist, ist er auch eine Option. Er hat dafür die Nationalmannschaft gespielt, agiert in der Mitte. Also Optionen, aber Fakt ist, dass ohne Harry Kane alles anders aussehen wird für die Münchner Bayern.
Bleiben wir nochmal bei Thomas Müller als Identifikationsfigur, unheimlich wichtig, als quasi Außenminister oder Öffentlichkeitsarbeiter auch, denn ich meine, er ist derjenige, der sich nach dem Spiel stellt, der die Analysen macht, der die Interviews gibt und dann ja, entweder mit der Mannschaft ins Gericht geht oder sie einfach lobt. Er ist aber auf jeden Fall das Gesicht des FC Bayern. Jetzt hat aber zum Beispiel Justin Kraft, der Chefredakteur von mirsanroth.de, während des Spiels bei Blue Sky geschrieben, Überschrift des Spiels gegen Dortmund, Neuer und Müller haben fertig. Zu Neuer kommen wir gleich nochmal. Aber hat Müller denn schon fertig? Sollten die Bayern aufgrund seiner Qualitäten für die Außendarstellung nach Saisonende nochmal mit ihm verlängern, sollte er sich das überhaupt antun, noch weiter diese Position einzunehmen oder sollte er nicht aus deiner Sicht vielleicht lieber einen Cut machen und sagen so, komm,
was? Ja, es wäre für mich undenkbar, wenn Thomas Müller nicht mehr dazu gehört. Und man würde immer denken, naja, wird endlich mal, ich weiß nicht, Co-Sportdirektor werden, vielleicht nicht, also in 2 Jahren, aber vielleicht gibt es diese Möglichkeit, er muss einfach beim Verein bleiben. Aber als Spieler, ich glaube, dass Thomas Müller klug genug ist, zu wissen, wann diese Zeit kommt und ob wir also diesen Zeitpunkt erreicht haben. Das bezweifle ich jetzt. Ich erinnere mich daran schon an Ulm zum Beispiel in der ersten Runde. Natürlich war das Ulm und nicht Leverkusen, aber also sehr gut gespielt. Und dann gegen Wolfsburg hat er den Unterschied gemacht. Er kann immer noch eine Rolle spielen für die Münchner Bayern, aber von Anfang an als Mittelstürmer wohl nicht. Aber ich brauche, dass diese Mannschaft immer noch so eine Persönlichkeit braucht. Also mit einem jüngeren Trainer, mit Spielern, die, also es gibt Erfahrungsspieler da, aber Müller kann alles also zusammenbinden. Und ja, ich finde, dass es jetzt zu früh wäre, aber 2025, 2026, mal schauen.
Gucken wir mal. Was sagst du zu Manuel Neuer? Da gab es ja dann auch vor einigen Tagen Didi Hamann, der gesagt hat, oh, ja, zu viele Fehler und er ist einfach nicht mehr der, der er mal war und das wird nichts mehr. Stefan Effenberg hat dem vehement widersprochen im Doppelpass. Wie positionierst du dich in Sachen Neuer?
Ja, ich versuche so ehrlich wie möglich zu sein als Kommentator. Und wenn man ehrlich ist, so würde man sagen, dass Manuel Neuer in dieser Saison gar nicht so stark ist wie früher mal. Ja, das ist Fakt. Aber ich habe auch gehört, dass und eigentlich von 2, 3 Kollegen nach dem Spiel am Samstag, sie haben also gesagt, Neuer beim Tor zum 1:0 vor 2, 3 Jahren, hätte er es gerettet, wegpariert. Ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ja, und das passiert einfach. Also man kann nicht dasselbe Niveau behalten, wenn man, also wie alt ist er jetzt? 38, wenn man 38 ist, da wird es ein bisschen schwieriger. Aber immer noch gut, aber im Vergleich mit den besten Torhütern in der Bundesliga in dieser Saison, also ja, also nicht so gut wie früher mal. Ja.
Tolle Parade noch in der zweiten Hälfte gezeigt, wo er den Fuß dann eben noch dazwischen kriegt und den Bayern vielleicht den Rückstand da verwehrt. Oder genau. Und aber Felix Magath hat jetzt im Doppelpass gesagt, oh, der kann noch 5 Jahre spielen. Siehst du noch so eine lange Phase bei den Bayern? Machen die das auch mit?
Ja, genau. Ich schätze Felix Magath natürlich, aber das würde ich ja bezweifeln, ob das möglich wäre und ob Manuel Neuer das möchte. Und es gibt auch die Zukunft natürlich und die Zukunft gehört vielleicht zu Alexander Nübel für die Münchner Bayern, wenn er so weiterentwickelt. Aber ja, ich bin gespannt.
Es gibt ja eine Reihe von Bayern, die letztlich auch um den neuen Vertrag spielen. Sané ist auch noch einer, der jetzt gegen Dortmund auch wieder nicht seinen glücklichsten Tag hatte und auch wieder viel hinter dem herlief, was er eigentlich können sollte oder was man ihm auch immer unterstellt hat, dass er das hat, dieses Potenzial, was er bei den Bayern aber nie wirklich langfristig abrufen kann. Kann man da jetzt bei ihm aktuell aus deiner Sicht noch die Nachwirkung der Verletzung und der OP nehmen oder muss man da jetzt schon deutlich härter mal ins Gericht gehen, wie es ja auch viele machen?
Ja, sein Vertrag läuft aus, das ist ganz klar. Und ich glaube, dass man, also Max Eberl wird jetzt mal denken und es überlegen, ob es sich lohnt, weiter mit Leroy Sané zusammenzuarbeiten. Er ist also guter Spieler, aber Weltklasse manchmal nicht, also zu inkonstant aus meiner Sicht. Und ich habe das Gefühl, dass es vielleicht eine kluge Entscheidung wäre, nicht nur für die Bayern, sondern auch für Sané zu sagen, wir schreiben ein neues Kapitel. Und das wäre für mich keine Überraschung. Wir haben auch auf der rechten Seite Olise, ebenfalls Linksfuß und also ein neuer Spieler für die Bayern und hat gut agiert, also meistens aber gegen die schwächeren Mannschaften in der Bundesliga. Das würde ich sagen, mindestens. Aber er hat noch Zeit. Leroy Sané, wir haben ihn, ihm schon die Zeit gegeben, finde ich. Und das ist einfach meine Meinung. Mhm. Ich könnte es total nachvollziehen, wenn jemand denkt, naja, er kann immer noch helfen. Aber ich habe das Gefühl, dass es bald zu Ende kommt.
Mhm. Wo es weitergeht, aus Bayerns Sicht, hoffentlich ist es natürlich bei Musiala, den sie unbedingt natürlich binden wollen, wo sie auch finanziell an die Schmerzgrenze gehen wollen oder auch gerne darüber hinaus. Kimmich ist auch noch eine Personalie, die natürlich offen ist, wo auch die Tendenz des FC Bayern ist. Den wollen wir langfristig zu unserem Führungsspieler, zum Kapitän, zur Legende aufbauen. Wie siehst du bei den beiden die nähere Zukunft? Spielen die da mit oder sagen die, ne, gerade Kimmich, nachdem er ja in den letzten Jahren doch stark in der Kritik stand, jetzt mittlerweile wieder hofiert wird, hinterlässt das Spuren?
Könnte sein, aber Kimmich ist Profi und also die Periode mit Tuchel, das war ganz anders und also Tuchel hat von Anfang an gesagt, also ich brauche einen Sechser und Kimmich hat gesagt, ich bin Sechser und aber jetzt mit Kompany hat man das Gefühl, dass es besser ist. Und dass die Wertschätzung wirklich da ist, was Joshua Kimmich angeht. Und ich habe das Gefühl, dass man endlich eine Lösung findet. Und das wäre für die Bayern gut. Und man hört das ständig von Max Eberl. Wir wollen, dass Joshua Kimmich das Gesicht dieses Vereins wird.
Mhm.
Das kann ich mir gut vorstellen. Mit Musiala ist es einfach. Man braucht diesen Fußballspieler. es ist so. Was ein Privileg zu kommentieren, wenn er spielt. Und es ist komisch, man hat im Kopf, was er tun möchte und was er tun will. Aber versuch mal, ihn zu stoppen. Das ist, das ist die große Herausforderung für die Abwehrspieler. Und jetzt mal mit Kopfwellen und also diese andere Art von Musiala, das habe ich live im Spiel, also diesen Begriff benutzt, Kopfballungeheuer, habe es gleich übersetzt, erklärt, was das bedeutet. Aber das ist etwas, was wir also vor, weiß nicht, 5 oder 6 Monaten also nicht gedacht haben, dass wir ständig solche Tore von Musiala sehen würden und das ist jetzt so.
Ja, nachdem ja schon im Doppelpass vor einigen Monaten dann auch gesagt wurde von einem Statistiker, der kann sich gar nicht mehr verbessern. Der ist jetzt an seinem Level, an seinem Top-Level schon drauf. Der wird nicht mehr besser. Er hat das absolute Gegenteil bewiesen. Und natürlich dann auch der Unterschiedsspieler wahrscheinlich am Dienstag oder der, auf den es ankommt. Was natürlich auch heftig ist, ein 21-Jähriger, der diese Verantwortung schon tragen muss. Aber wenn es einer kann, dann er.
Ja, genau. Das müssen wir immer in Betracht ziehen. Er ist so jung. Und also wie wird er also mit 25, 26 aussehen? Wir können uns darauf freuen. Also sowohl vielleicht für die Bayern als auch für Deutschland.
Mhm.
Und er ist wirklich einzigartig. Und die Bayern sprechen also vielleicht nicht also zum Publikum auf diese Weise, aber privat, dass es schön wäre, auch Wirtz innerhalb des Vereins zu haben. Wirtz und Musiala zusammen, ist das zu viel? Ich weiß nicht, könnte es klappen? Vielleicht, es wäre also super anzuschauen, aber ja, schauen wir mal.
In der Nationalmannschaft klappt es ja eigentlich schon ganz gut. Das ist ja ein wirklich tolles Gespann. Von daher bei Julian Nagelsmann geht es vielleicht dann auch bei den Bayern. Aber da hängt natürlich dann auch die Entscheidung von Florian Wirtz dann noch seine Vorstellung von der Zukunft so ein bisschen mit zusammen. Schwenk zum aktuellen Spiel dann nochmal. Kompany und die Bayern. Du hast gesagt, das funktioniert, das harmoniert. Was man aber unterm Strich sagen muss, in den großen Spielen oder in den Spielen gegen die namhaften Mannschaften. Leverkusen im ersten Bundesligaspiel, Frankfurt dann beim 3:3, Dortmund jetzt 1:1. In diesen Spielen, wo es für die Bayern dann eigentlich immer zählt, gab es nur Unentschieden. Ist das jetzt positiv? Ist das negativ? Muss man ihm das jetzt ankreiden? Wirft das einen Schatten auf seine doch eigentlich positiv wahrgenommene Bilanz?
Ja, das ist das Problem. Wir können also solche Spiele analysieren, sie waren alle ein bisschen anders. Leverkusen, also in diesem Spiel, da habe ich vom Stadion kommentiert und Bayern war die überlegene Mannschaft auf jeden Fall. Leverkusen eher defensiv. Eigentlich gegen Frankfurt war das auch so. Frankfurt eher defensiv, aber sehr konterstark. Mhm. Und das sieht man, das ist immer die Gefahr für die Münchner Bayern gegen eine konterstarke Mannschaft. Kann man Probleme erleben. Und Dortmund ist auch, würde ich sagen, eigentlich konterstark. Mhm. Also vielleicht haben sie oder waren sie zu defensiv, also mindestens in der zweiten Halbzeit im Spiel am Samstag. Aber ja, wir werden herausfinden. Wir wissen noch nicht genau, wie stark diese Mannschaft ist. Was wir wissen, ist, dass die Bayern ganz klar gegen Werder Bremen gewinnen kann. Oder ich weiß nicht, wenn man, also St. Pauli war nur 1-0, das war eher knapp, mhm. aber sehr dominant. Und wir erwarten, dass Bayern solche Spiele gewinnt. Was wir nicht wissen, ist, ob zum Beispiel in einem Topspiel wie am Dienstag gegen Leverkusen, ob alles drin ist und ob Vincent Kompany so eine Herausforderung wirklich beherrschen kann.
Mhm. Das werden wir am Dienstag erfahren. Du wirst das Spiel kommentieren und du kommentierst auch das Spiel am Mittwoch der Leipziger gegen Eintracht Frankfurt. Und da schauen wir jetzt noch mal kurz drauf.
Was sonst noch so los ist?
Denn wenn du sagst, bei den Bayern droht Unruhe, wenn es dann eben nichts werden sollte gegen Leverkusen, Unruhe haben sie in Leipzig schon jede Menge, vor allen Dingen nach diesem 1-5 gegen Wolfsburg am Wochenende. Ist das Spiel gegen Frankfurt jetzt für Marco Rose dann trotz aller Beteuerungen der Leipziger Führung im Moment, dass es vielleicht nicht so ist, dann nicht doch schon wirklich ein Schicksalsspiel?
Vom Gefühl her ist das ein Finale für Marco Rose. Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn wir eine Wiederholung vom Wolfsburg-Spiel sehen, dass er im Amt bleibt. Aber es ist eher kompliziert. Also wir sind jetzt im Dezember, die Winterpause kommt bald, Jürgen Klopp kommt bald. Und das war ein Teil von der Entscheidung, glaube ich, also mit Klopp, weil er schon Marco Rose gut kennt und auch mal mit den Kolleginnen in New York, Sandro Schwarz, und in Salzburg Leinders, mit dem er in Liverpool zusammengearbeitet hat. Und es wäre sehr komisch zu erleben, dass Marco Rose nicht mehr da ist, 3-4 Wochen vor der Ankunft von seinem Kumpel Jürgen Klopp. aber das ist das Fußballgeschäft manchmal. Ich finde es immer noch ein bisschen seltsam. Für mich ist Rose eigentlich fast der perfekte Mann für Leipzig. Er ist Leipziger, er kennt alles, also rund um den Verein und RB, wenn man es so beschreiben möchte. Also Unglück da, einfach also mit Verletzungen, hauptsächlich Xabi Simons, also sehr unberechenbar, wichtiger Spieler für die Leipziger, David Raum, also den würde ich hinzufügen. Aber es ist eine lange Liste, Schlager ist jetzt wieder zurück, aber auch mit Verletzungen, mit diesem Kader kann man es wirklich nicht erklären, finde ich. Und ist vielleicht der falsche Gegner momentan für Leipzig, wenn man überlegt, wie stark Frankfurt spielt.
Ja, denn die haben im Grunde alles das oder können alles das zeigen, was Wolfsburg dann auch in den ersten 15, 16 Minuten gezeigt hat. Die können die Leipziger im Prinzip mit ihrem Tempo und mit dem, was sie da technisch auch auf den Platz kriegen können, eigentlich komplett überrollen. Aber wenn du sagst, ja, Verletzung, ja, dünner Kader, das sind so zwei Punkte, die bei Leipzig natürlich anzufügen sind. Aber sich trotzdem so überrollen zu lassen, das ist doch eigentlich wirklich nicht zu erklären. Wobei die Spieler ja den Trainer eigentlich loben und also zumindest nicht den Eindruck erwecken, dass sie gegen den Trainer spielen würden. Aber wenn du einfach nur so die Herangehensweise siehst und wie die sich haben vorführen lassen, ist das natürlich der erste Gedanke, der sich einem aufdrängt.
Ja, normalerweise kann man das spüren. Man kann sehen, dass etwas los ist und dass die Spieler also nicht mehr also für diesen Trainer spielen wollen. Aber in Leipzig ist das anders. Man kann das wirklich nicht spüren oder mindestens sagen die Spieler alles alles, was richtig ist, um ihn zu schützen. Aber vor einigen Wochen, ich habe mit Kollegen in Schottland gesprochen, sie haben das Celtic, Celtic gegen Leipzig-Spiel gemacht. Und sie haben also alle nach diesem Spiel gesagt, das war eine bittere Enttäuschung, was Leipzig angeht. Sie haben alle erwartet, ja, das ist eine sehr starke Mannschaft, aber also überrollt. An diesem Abend in Glasgow, und das haben wir auch gegen Wolfsburg gesehen und in verschiedenen Spielen. Und wir wissen schon die Geschichte mit RB Leipzig. Und das ist, wenn man eine Krise oder wenn man sich in einer Krise findet, so ist es bald das Ende für den Trainer. Also für Jesse Marsch war das so, für Tedesco auch. Rose also hat diesen großen Stellenwert, vielleicht weil er Leipziger ist, weil er eine Geschichte mit dem Verein hat. Aber ja, wenn es gegen Frankfurt schief läuft, dann kann mir es vorstellen, dass es dieses Mal wirklich zu einem frühen Ende kommt.
Wie sind deine Tipps für die beiden Spiele, diese beiden Top-Spiele im Pokal?
Ich glaube, ich werde vielleicht etwas ein bisschen Ungewöhnliches sagen. Ich glaube, dass Leverkusen in München gewinnt.
Okay.
Und ich sage, ja, ich lache ein bisschen, weil das immer vielleicht übermutig ist, das zu sagen. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass Leverkusen es schaffen kann. Vielleicht nach Verlängerung oder ein Elfmeterschießen, ich weiß nicht. Aber ich tippe auf Leverkusen und am Mittwoch. Ja, für mich ist Frankfurt sehr stabil. Ich mag diese Mannschaft momentan und strotzen vor Selbstvertrauen. Und gegen die Leipziger, da wäre ich überrascht, wenn Leipzig gewinnt. Also Frankfurt für mich am Mittwoch.
Hast du deine Notizen, deine legendären Notizen, die auch schon mal im Feverpitch Newsletter abgedruckt waren, diese Zettel, wo kein Mensch außer dir wahrscheinlich was lesen kann, hast du sie schon fertig?
Noch nicht fertig. Ich habe alles auf der Bayern-Seite gemacht, weil ich Bayern am Samstag kommentiert habe. Leverkusen mache ich heute, aber diese Mannschaft kenne ich sehr gut. Also es wird nicht 2-3 Stunden dauern. Aber ich bin jetzt in der schönsten Stadt Deutschland, wie Michael Trippel, Stadionsprecher beim ersten FC Köln, regelmäßig sagt, also bei den Spielen. Und ich gehe zum Stammcafé und ich werde alles fertig machen.
Dann wünschen wir dir da viel Spaß bei, natürlich auch viel Spaß beim Kommentieren. Die Leute in Deutschland können dich ja dann tatsächlich vor allen Dingen auf der PlayStation hören und das werden sie sicherlich auch viel tun. Und da wünsche ich allen natürlich viel Spaß beim Zocken, viel Spaß beim Gucken und dir viel Spaß beim Kommentieren. Derek, vielen Dank, dass du bei uns warst heute.
Danke dir, Malte.
Feverpitch, der Fußballpodcast.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.